Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
Affiliate Musics. Hallo und herzlich willkommen zur 73. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz, aber auch bei iTunes, Spotify, Soundcloud und YouTube. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und wollte gleich mal zum Anfang sagen, dass ich mich sehr freuen würde, wenn ihr vielleicht dem Podcast mal ein paar Sternebewertungen bei iTunes geben würdet, damit wir bei der Suche nach Affiliate Marketing Podcast auch noch besser gefunden werden. Das wäre wirklich sehr toll von euch und ich würde mich sehr darüber freuen. Heute werdet ihr im Podcast vier Themen lernen, nämlich zum einen den Unterschied zwischen Private Networks und Public Networks. Ihr werdet lernen, welche Alternativen es gibt zu Third-Party-Cookies, die ja durch die Browser-Regulierungen immer mehr geblockt werden. Drittens werdet ihr lernen, was Server-to-Server-Tracking genau bedeutet und wie es genau funktioniert. Und viertens werdet ihr lernen, ob Login-Allianzen wie VeryMe oder die NetID Foundation eine Alternative zum Tracking über Cookies sein können. Genau zu diesen Themen habe ich heute wieder einen Interviewgast. Und zwar ein absolutes Urgestein der Affiliate-Branche mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Affiliate-Marketing. Es ist jemand, den man in der Öffentlichkeit gar nicht so oft sieht oder hört. Deswegen hat es mich sehr gefreut, dass er zugesagt hat, heute mal als Gast in meiner Sendung zu sein. Und ja, deswegen übergebe ich jetzt direkt an das Interview und wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast Affiliate Musics. Er ist nämlich ein absolutes Urgestein der Affiliate-Branche, wenn man das so sagen darf. Und ja, er ist ebenso wie ich schon seit über 20 Jahren im Affiliate-Business. Man sieht ihn in der Öffentlichkeit gar nicht so oft, also er ist nicht der klassische Konferenz-Speaker. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich ihn heute für ein Interview gewinnen konnte. Und begrüße recht herzlich Jan Bischoff von Netslave. Hallo Jan.
Ja, hallo Markus.
Vielleicht möchtest du dich einfach nochmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, dass diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, einfach nochmal ein bisschen besser kennenlernen.
Ja, gerne, natürlich. Also mein Name ist Jan Bischoff, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Netslave GmbH. Wir sitzen hier in Berlin in der schönen Simon-Dach-Straße und betreiben ein Netzwerk aus vielen verschiedenen Private Affiliate Networks, also sogenannte Inhouse-Partnerprogramme, die unabhängig jetzt von den klassischen Affiliate-Netzwerken ihr Partnerprogramm über Inhouse-Affiliate-Manager betreuen und betreiben und aufbauen und optimieren. Und das machen wir jetzt schon seit 19 Jahren.
Und jetzt bist du ja ähnlich wie ich auch schon Ende der 90er Jahre in die Affiliate-Welt gekommen. Wie kam es denn eigentlich dazu? Also es ist ja auch nicht, sagen wir mal, so gewöhnlich, dass man vor so langer Zeit schon mit Affiliate-Marketing in Verbindung kommt.
Ja, richtig. Das ging auch irgendwie über Umwege. Tatsächlich habe ich 1998 für Coca-Cola angefangen zu arbeiten als Promoter in einem Supermarkt. Und dort durfte ich natürlich auf Stundenbasis Getränkekisten verkaufen. Und es gab aber noch eine Provision, und zwar für jeden verkauften Getränkekasten ein paar Pfennige oder Cent. Und natürlich war das ein Anreiz für mich als Verkäufer oder Promoter, da so viel wie möglich an einem Tag zu verkaufen, um den durchschnittlichen Stundensatz ein bisschen zu steigern. Und mit der Zeit habe ich da Strategien entwickelt, womit das besser funktioniert hat, dass mir Leute so einen Kasten abgenommen haben und in den Wagen gesetzt haben. 97 im Mai bin ich ins Internet gekommen. Ich habe ja schon lange programmiert, seit 1991, also mit 11 habe ich angefangen. Und erst mit Basic und kleine Geschichten auf dem C64. Dann habe ich in der Schule das Internet aufgebaut mit ISDN-Servern und so weiter, mit Linux-Erfahrung gesammelt und 97 dann auch privat ins Internet. Irgendwann in der Zeit, 97, 98, habe ich dann eine erste private Webseite ins Internet gestellt mit, wie das damals so war, Bookmarklisten, weil so große Suchmaschinenindizes gab es noch nicht und so hat man mit Freunden irgendwie geteilt, was man kannte, was man entdeckt hat im Internet. Und man hat sich ja immer so durchgehangelt von Hyperlink zu Hyperlink. Und aus dieser kleinen Webseite wurde dann mit der Zeit mehr und da kamen auch mehr Besucher drauf. Und dann hat man so kleinere Suchmaschinen wie Fireball, Yahoo, Webkataloge benutzt, um dort mehr Traffic drauf zu bekommen. Und dann fing das auch ganz schnell mit den ersten Partnerprogrammen an. In Deutschland, aber auch in den USA, die entweder ein paar Cent bezahlt haben oder Pfennig für einen Klick oder tatsächlich schon eine Pay-per-Sale, Pay-per-Lead-Provision, so wie das heute allgemein üblich ist. Und das habe ich betrieben bis 2002 ungefähr. Ich habe als Grundlage, um diese Website zu promoten und in Suchmaschinen nach vorne zu bringen und da größere Besucherströme drauf zu schicken, habe ich eine Suchmaschinen-Eintragssoftware entwickelt, QuickSubmit. Die gibt's heute nicht mehr, aber die hat im Prinzip so eine Webseite analysiert, die einzelnen Unterseiten und die dann automatisiert an über 200 Suchmaschinen und Kataloge übermittelt. Und da hatte ich einen Kunden, der diese Software eben benutzt hat und dafür ein Partnerprogramm aufbauen wollte. Und in die klassischen Affiliate-Netzwerke kam er entweder nicht rein oder das war ihm zu unflexibel. Und dann habe ich mal schnell so in 2 Wochen eine Software runtergeschrieben. Das war die Partnerprogrammsoftware 1.0, im Prinzip die erste deutschsprachige Software für den Aufbau eines Partnerprogramms. Und das war der Grundstein für meinen Wechsel dann von der Affiliate-Seite auf die Technologie-Seite. Ich habe später auch noch etwas als Affiliate-Manager gearbeitet, aber im Prinzip diese Technologie-Seite komplett weiter ausgebaut. 2004 dann die Software nochmal komplett neu geschrieben. 2 Monate Entwicklung, 1 Monat Dokumentation. Und auf dieser Basis läuft das Unternehmen heute noch. Und wir haben natürlich über die Jahre mit wachsender Kundenanzahl wahnsinnig viel dazu entwickelt. Die Usability optimiert, zuletzt 3 Jahre daran gearbeitet, dass jeder Knopf irgendwie an der richtigen Stelle sitzt, dass also die Klickpfade innerhalb der Softwarelösung schnell sind und unsere Affiliate Manager da ein wirklich gutes Tool zur Hand haben, um ihre Vertriebspartnerschaften zu verwalten.
Das ist ganz witzig, weil wir tatsächlich eine sehr ähnliche Historie haben. Also auch ich kam 98 ins Online-Marketing und es gibt immer diese 2 Typen von Online-Marketern. Es gibt eher so die Marketing-Leute und eher so die Techies. Und du bist auch eher so der Techie, das heißt, kommst eher aus der Programmierung. Bei mir war es damals ähnlich. Hab damals auch mit HTML-Programmierung und JavaScript begonnen, eigene Webseiten aufzubauen und die dann eben auch bei Fireball, Alta Vista platziert und dann die ersten PPC-Suchmaschinen GoTo waren, die damals noch Traffic generiert. Das heißt, du warst ursprünglich eigentlich dann auch erstmal ein Affiliate.
Das ist richtig, genau, ja.
Und gab es da bestimmte Themen, die du damals beworben hast? Also bei mir waren es zum Beispiel in der Zeit, also Anfang, Ende der 90er, Anfang der 2000er, so Downloadportale, Hausaufgaben und solche Themen, Küchenrezepte und sowas. Wie war das bei dir damals?
Also ich fing mal an mit einem ganz kleinen Partnerprogramm, das war das Hackers Blackbook, da ging es im Prinzip nicht um mehr, als irgendwie, wie man HTML-Code verändert, sich in irgendwelche Chats da einloggt und da irgendwie an den URL-Parametern ein bisschen rumbastelt. Das war also vom Inhalt sehr dünn, aber die Leute haben das gekauft, weil es irgendwie interessant und spannend war. Und dann war ich so ein bisschen Copycat. Ich habe in den USA eine Webseite gesehen, die einfach nur eine Bannerfarm war. Da waren halt 30, 40 Textlinks drauf und ein paar Banner ringsherum und die Leute haben, wenn sie die besucht haben, draufgeklickt und das war bei mir die tonew.de, die habe ich so einfach aufgebaut, das versucht zu kopieren und dann hatte ich zum Schluss da 4.500 Besucher, 4 bis 5.000 Besucher am Tag drauf und das hat ganz gut funktioniert mit Pay-per-Click, da war noch nicht mit Pay-per-Sale, wurde dann im Laufe der Jahre immer weniger und dann lief halt auch schon die andere Software, die Partnerprogramm-Software und wir haben noch eine für die Prüfung von Bankverbindung. Das lief dann halt schon alles, dass ich sagen konnte, okay, ich mache jetzt nur noch die Technologie und ziehe mich aus dem Publisher-Geschäft zurück, weil es mir dann auch ein bisschen leid war, ständig nachzubasteln, die Links auszutauschen, wenn es irgendwelche Merchants nicht mehr gab oder nicht mehr ausgezahlt haben oder so. Und diesen Shift habe ich ganz gut hinbekommen und bin jetzt im Prinzip, habe ich so eine Basislösung auf deren Technologie ich alles für meine Kunden individuell aufbauen kann. Also wir haben nicht so eine Plattform, sondern man kann halt alles daran programmieren, was man möchte. Und das macht eigentlich sehr viel Spaß. Und also ich habe alle Seiten kennengelernt, ne? Als Publisher angefangen, dann die Technik entwickelt, dann war ich auch mal 4 Jahre lang Affiliate Manager für die Reiselinie. Und jetzt aber in den letzten 15 Jahren eben nur noch rein Technologieanbieter und genau, ich arbeite sehr gern für die Manager.
Und wie kam die Idee, dass du eine eigene Affiliate-Technologie aufbaust? Weil es gab ja schon Affiliate-Netzwerke damals mit Webmasterplan, die dann irgendwann Affiliate heißen oder Zanox damals. Wie kam zu der Idee, dass du sagst, du baust dir eine eigene Technologie auf?
Ja, das war nicht aus meinem eigenen Antrieb heraus. Das kam tatsächlich als Kundenwunsch an mich ran und ich dachte, ja, okay, Affiliate ist gut. Ich benutze es ja. Ich war ja der Publisher. Hatte auch sehr viel mit dem Gründer da, dem Dominik Madeleine, zu tun, weil ich irgendwie einer der ersten Affiliates da bei Affiliate mit drin war. Aber es war halt alles ein bisschen schwerfällig und nicht so intuitiv benutzbar. Und von der Technik her dachte ich, ich könnte vielleicht auch ein Affiliate-Netzwerk entwickeln. Mir waren aber die Dimensionen zu hoch, um ein Netzwerk seinerzeit aufzubauen. Heißt, die Verknüpfung zwischen 1000 Affiliates und, 2000 Partnerprogrammen und dann die Kreuztabellen daraus in der Datenbank, wusste ich, okay, da entsteht irgendwie ein Konstrukt mit mehreren Gigabyte Datenbanken. Und ich hatte gerade erst angefangen, mit SQL-Datenbanken zu arbeiten, vorher alles mit Textdatenbanken gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache das nicht als Netzwerk, sondern ich baue das für ein eigenes internes Partnerprogramm, habe dann jahrelang für die Touristikbörse gearbeitet, das ist Travianet in Deggendorf und da haben wir sehr viel Individuelles entwickelt. Da konnten die Affiliates auf die Telefonlisten Kommentare zugreifen, da hatte jeder Affiliate eine eigene Telefonnummer, wo sich dann die Mitarbeiter des Unternehmens im Namen der Affiliate-Webseite gemeldet haben, also was wie reiseguru.de, guten Tag, und eigentlich war das aber der Merchant, der dort seine Kunden oder die Kunden der Affiliates bearbeitet hat, und das war technologisch sehr gut. Die hatten so 18 Affiliate-Manager und da kam halt richtig viel Dampf in Richtung Programmierung. Das heißt, die haben zum Beispiel selbst Webseiten für alle Affiliates erstellt und tausenden Designs und haben die auch per FTP für die Affiliates hochgeladen, sodass die eigentlich gar nichts mehr zu tun hatten, sondern nur die Webseite bewerben mussten. Und das ist ja immer das Schöne, wenn der Affiliate Content bereitgestellt bekommt und möglichst auch Design und eine White-Label-Page oder sowas und sich dann komplett um die Traffic-Generierung kümmern kann. Und das fand ich sehr schön, vor allen Dingen eben auch aufgrund der Größe mit den 18 Inhouse-Affiliate-Managern. Und das habe ich später nur noch einmal erlebt bei Zalando. Das war von der Größe her genauso ein gleiches Team und alles Inhouse. Und in solchen Dimensionen macht es natürlich Spaß zu arbeiten. Aber ich habe nicht nur solche Kunden. Also bei uns sind auch ganz kleine Partnerprogramme bis eben zu DAX-Konzernen. Und das gibt überall unterschiedliche Anforderungen. Jeder hat so sein eigenes Profil, wie er mit Publishern, Affiliates arbeitet oder eben auch mit klassischen Netzwerken. Und das Zusammenspiel aus diesen ganzen Methoden, teilweise eben auch Tracking von SEO-Traffic, von SEM-Traffic, von Facebook-Traffic und so, das geht ja alles mit unserem Tool. Über eine Plattform kannst du quasi alle Kanäle tracken. Das macht dann Spaß, wenn das alles irgendwie ineinander greift und man dort auch merkt, da wird Zeit, Energie reingesteckt, ein wirklich gutes Tool zu machen und nachhaltiges Online-Marketing aufzubauen.
Mhm. Ist dann deine Strategie, dich eher zu positionieren als große Private-Network-Technologie, oder sagst du dann eher, du möchtest als individuelle Software dich platzieren, um damit Unternehmen individuelle Lösungen anzubieten?
Ich weiß nicht, ob man das so unterscheiden kann. Wir sind tatsächlich beides. Also wir haben eine Basistechnologie, aktuell so 300 Kunden und 330 unterschiedliche Partnerprogramme laufen darauf. Und diese Basistechnologie ist im Prinzip wie ein Login-Bereich mit zwei Seiten. Also man hat halt die Publisher-Seite und die Administrationsseite. Und aus dieser Basistechnologie kann man eigentlich alles bauen, ob das ein Kundenbindungsprogramm ist, ob das ein MLM-Programm ist, Partner werben Partner oder Kunden werben Kunden oder ein Bonuspunkte-Programm. Ein Tippgeberportal bauen wir gerade für einen Kunden auf. Das ist alles, wenn man erstmal so eine Standardlösung hat, in der quasi Statistiken, Tracking, Schnittstellen, Auszahlungen, alles enthalten ist, dann kann man damit relativ viel machen, was auf der einen Seite Vertriebspartner hat oder Leute, die einem Traffic und Neukunden bringen wollen oder auch nur Tipps, Kontakte zum Beispiel, und auf der anderen Seite immer jemand, der das abarbeitet. Im Moment sind wir zum Beispiel daran, noch eine CRM Lösung dazu zu entwickeln, jetzt nicht um Kunden nachzuverfolgen, sondern um Vertriebspartner, Affiliates nachzuverfolgen. Und wenn man die akquiriert, muss man sich halt auch darum kümmern, dass man sie immer wieder anspricht und da am Ball bleibt. Und das fällt bei den meisten Programmen relativ häufig unter den Tisch, weil eben die Zeit nicht dafür da ist, weil wenig automatisiert ist, man irgendwie Sales-Abgleich macht. Und tatsächlich sollte aber ein Affiliate-Manager so, wenn er volltags beschäftigt ist, auch irgendwie mindestens 2 Stunden in die Akquise neuer Affiliates stecken. Und da bauen wir gerade in die Richtung eben sowas wie ein CRM auf, verknüpft mit der Software, die wir schon haben, also dem Quality-Click, und wollen da den weiteren Ausbau durch die Affiliate-Manager, also im Prinzip proaktives Generieren neuer Affiliate-Kontakte unterstützen.
Mhm. Matthias, mal die Referenzen von euch anschaut, dann findet man dann namhafte Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel Immobilien-Scout, Interhyp, Hotel.de, Around Home und viele weitere. Erklär doch mal den Hörern von Affiliate Musics, was so jetzt aus deiner Sicht die großen Unterschiede sind für Unternehmen, sich jetzt für ein Private Network zu entscheiden oder eher für einen Public Network. Was so der große Unterschied zwischen den beiden Technologieansätzen ist?
Also den Technologieansatz, ich muss mal versuchen, das ein bisschen zu umschreiben. Also man hat, wenn man in einem Affiliate-Netzwerk startet, die Möglichkeit, auf einen Publisher-Pool von 3.000, je nach Netzwerk, bis zu 500.000 Affiliates zuzugreifen, beziehungsweise die sehen das eigene Programm, was nicht unbedingt heißt, dass die sich dann auch registrieren und da aktiv werden. Aber zumindest ist das für kleinere und größere Partnerprogramme, die ganz neu mit Affiliate-Marketing starten, erstmal ein sehr starker Anreiz, in so ein öffentliches Netzwerk zu gehen. Hat dann natürlich so gewisse Initialkosten für das Setup und auch diese monatliche Provision von 20-30%, die anfangs erstmal nicht zu Buche schlägt, aber dann, wenn das Partnerprogramm größer wird. Und in einem Private Network hat man halt keinen Partnerpool, man baut sich die Partner selbst auf, meistens hat man ja schon irgendwelche Kontakte, und ansonsten findet man die Affiliates über die eigenen Suchbegriffe in Google, man gibt es halt ein, was weiß ich, Sportschuhe, und geht dann die ersten 2-3 Seiten durch, guckt sich an, wer keine Konkurrenz ist, schaut, ob das ein Blog, Social Media ist, nimmt diese Affiliates dann irgendwie in eine CRM-Liste oder Excel auf und schreibt die an, kommt mit denen in Kontakt, spricht mit ihnen und versucht dort eine Kooperation aufzubauen. Also diese 10, 20 Top-Affiliates, die hat man dann halt dauerhaft, und dort, wenn man die jetzt durch so ein privates Partnerprogramm an sich bindet, hat man natürlich den Vorteil, dass man 20-30% höhere Provisionen ausschütten kann als in so einem Affiliate-Netzwerk, und dadurch gibt es eine viel höhere Kundenbindung, eine höhere Kontaktrate zu den Affiliates. Ich kenne Affiliate-Manager, die schicken halt Postkarten zum Geburtstag, selbst irgendwie zum Hochzeitstag, und kenne auch den Geburtstag von der Ehefrau. Und das sind halt so persönliche Beziehungen. Affiliate-Marketing ist People-Business, man trifft sich so auf den Veranstaltungen, telefoniert relativ häufig miteinander, und das ist gerade wichtig bei Vertriebspartnern. Und wenn man diese 20-30 Top-Publisher, die irgendwie 80% des Umsatzes hier machen, an der Hand hat, die braucht man heutzutage ja nicht mehr über ein Affiliate-Netzwerk gewinnen, sondern auch da gewinnt man die irgendwie nur durch den persönlichen Kontakt. Man hat zwar da gleich eine Möglichkeit, die anzuschreiben oder so, aber die Arbeit, dem das ganze Modell schmackhaft zu machen, individuelle Provisionsvereinbarungen und so, das ist, glaube ich, in einem Private Network nicht anders als in einem öffentlichen Netzwerk. Und ich weiß auch nicht, ob die Netzwerke einem jetzt da so viel Arbeit bei abnehmen. Die restlichen 3.000 Affiliates, die man da vielleicht innerhalb der ersten 14 Tage gewinnen kann, machen vielleicht 10-20% vom Umsatz aus langfristig. Und wenn so ein Programm halt steigt, sich weiterentwickelt, dann hat man irgendwann als kleiner Shop 5.000 € Provision im Monat, hat dann entsprechenden Umsatz, 50.000 oder so. Manche Programme bei uns haben halt auch irgendwie 100.000, 300.000 € Provision im Monat. Und wenn man sich dann 30% davon ausrechnet und sagt, okay, ich zahle jetzt nochmal 100.000 € im Monat an so ein Affiliate-Netzwerk, und vergleicht dann die Gegenleistung, sprich den Support, der irgendwie nur 4 Stunden am Tag erreichbar ist und überhaupt nicht reaktiv und wartet auf eine E-Mail-Antwort 3 Tage, dann fragt man sich, wofür zahlt man eigentlich das ganze Geld? Weil die technologische Plattform, so wie wir das bieten, wir haben über alle Kunden so ein ich vergleiche immer so einen Schnitt von, was zahlen die Kunden an uns und was geben sie an Provisionen aus. Und da liegen wir so im Schnitt über alle Kunden bei 2-3%. Und einige Kunden liegen bei uns halt irgendwo bei 0,22% oder 0,17% oder so. Das heißt, sie können einfach mal 29% mehr Provisionen an ihr Affiliates ausschütten oder das Geld für sich behalten und in andere Marketingkanäle stecken oder wie auch immer Affiliate-Events machen. Und das ist natürlich so ein Schmerzfaktor, den sehen aber die meisten Merchants nicht, weil man muss, wenn man nicht ein Netzwerk benutzt, sondern so ein privates Programm und keine Agentur, natürlich viel mehr Inhouse machen. Man hat Affiliate-Manager, die, also mindestens 1-2 in einem größeren Programm, die den ganzen Tag mit Affiliate-Marketing zu tun haben und nicht irgendwie nur als Online-Marketing-Manager tätig sind, sondern eben spezialisiert sind, auch auf die Veranstaltungen gehen, entsprechende Werbemaßnahmen vorbereiten, Werbemittel erstellen lassen, sowas alles. Und da steckt dann natürlich etwas mehr Arbeit drinne, als das Ganze so passiv über Netzwerk laufen zu lassen. Lohnt sich aber auch, weil so Inhouse-Partnerprogramme steigern ihren Umsatz kontinuierlich und also ich habe jetzt noch keins gesehen, wo das irgendwie in die Hose gegangen ist, es sei denn, es gab nicht genügend zeitliche Ressourcen für das Management von so einem Partnerprogramm, ne? Und dann schläft das aber auch irgendwann in einem Netzwerk ein, wenn die Publisher da keinen Support mehr bekommen. Mhm.
Du sagst also aber schon, dass letztendlich dass es wichtig ist für ein Affiliate-Programm, dass die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung gestellt werden in Form von einem Affiliate-Manager oder auch einer Agentur oder wie auch immer, um das Partnerprogramm letztendlich richtig zum Laufen zu bekommen.
Ja, genau, das ist unerlässlich. Also man kann das nicht auf Autopilot laufen lassen. Man baut das nicht einmal auf und dann läuft es, sondern man muss da kontinuierlich Arbeit reinstecken. Selbst wenn man jetzt ein kleines Unternehmen ist mit vielleicht 2-3 Mitarbeitern und von mir aus Nahrungsmittelergänzungen verkauft oder so, braucht man mindestens 1,5-2 Stunden Zeit am Tag für den Affiliate-Kanal. Wenn das der Geschäftsführer nicht hat, muss das halt eine andere Person oder eine Agentur machen. Das ist ja nicht nur der technische Aufwand am Anfang mit Integration, Tracking. Welches Tracking nehme ich? Nehme ich Cookie-Tracking, Session-Tracking? Wie schütze ich mich vor Tracking-Verlusten? Wie baue ich ein 100%-Tracking auf? Wie mache ich den Sales-Abgleich? Ist es automatisiert? Und wie mache ich die Auszahlung und so? Sondern es ist einfach wahnsinnig viel Zeit mit Gesprächen, mit den Affiliates, mit den anderen Marktteilnehmern, Weiterbildung, wie funktioniert, also wie Kundenbindung halt in Online-Shops funktioniert auch Affiliate-Bindung auf eine gewisse Art und Weise. Dazu muss man aber in Kontakt bleiben und miteinander sprechen. Und das wird gerade bei großen Unternehmen mit den Affiliates, macht das manchmal der Social-Media-Marketing-Manager mit, aber tatsächlich ist es da einfach günstig, entweder in-house einen dedizierten Affiliate-Manager zu haben oder eine professionelle Agentur, die sich genau darauf konzentriert.
Das heißt, du sagst, der größte Unterschied ist eigentlich zwischen einem Private Network und einem Public Network ist eigentlich hauptsächlich, dass man sich sehr viel Netzwerkgebühren sparen kann, weil ihr halt wesentlich günstiger seid, 2% hast du gerade genannt, ungefähr, und dass man halt einen wesentlich direkteren Kontakt und individuelleren Kontakt mit seinen Affiliates hat.
Genau, und natürlich die Weiterentwicklung des Partnerprogramms, sprich Individualisierung. Also neben der Kostenersparnis ist es ja auch immer eine Frage, was habe ich an persönlichen Bedürfnissen, was haben die Affiliates an Erwartungen und Bedürfnissen, sei es jetzt die Technologie, seien es andere Geschichten wie eine individuelle Hotline-Nummer oder ein co-branded Marketing-Portal oder sowas oder ein Login-Bereich für die Kunden, der dann halt im Affiliate-Design gebrandet ist. Das sind alles Sachen, die kann man mit einem Affiliate-Netzwerk einfach nicht umsetzen. Also es gibt da keine Möglichkeit, so ein Open-ID-Login oder ein Facebook-Login über verschiedene Plattformen des Merchants mit anzubinden. Gerade zum Beispiel bei Verivox gibt es eben interne Tools, wo sich die Affiliates aber nur an einem Open-ID-Server einloggen und bei uns dann auch gleichzeitig eingeloggt sind. Und die können halt hin und her switchen, so eine Art Single-Sign-On. Sowas haben wir bei verschiedenen Kunden. Oder eben das Beispiel von der Touristikbörse, wo sich dann die Affiliates einloggen und direkt die Kommentare der Kundenbearbeiter angucken können zu ihren Kunden, wo sie auch Newsletter an ihre Kunden schicken können oder halt vorgefertigte Newsletter im Design und Namen und Domain des Affiliates verschickt werden, aber eben zentral in dem Fall von der Touristikbörse, und wo auch eine Lifetime-Provision gezahlt wird. Das heißt, solange der Kunde des Unternehmens bleibt, kriegt der Affiliate eine Provision. Die ist dann nicht mehr ganz so hoch wie eine Erstkundenprovision, aber immerhin, der Kunde bleibt dem Affiliate dauerhaft zugeordnet. Und dafür ist eine hohe technische Integration nötig in so ein Partnerprogramm. Und das ist dann halt wie eine Individualsoftware, wo man so einen Grundstock hat, baut ihn ein bisschen auf und dann wird das Ganze mit Statistiken angepasst an das, was das Unternehmen braucht. So ein bisschen wie so ein SAP, was man eben auf die eigenen Bedürfnisse des Unternehmens zusammenschneidert, wo spezielle Masken gebaut werden, wo spezielle Schnittstellen gebaut werden. Und wenn man halt diese flexiblen Möglichkeiten nicht hat, dann kann man da auch nicht entdecken, was da außerhalb des klassischen Netzwerk-Affiliate-Marketings noch alles so möglich ist. Ich könnte da jetzt wahnsinnig viel erzählen, aber das mache ich immer individuell mit jedem Kunden, weil da jeder selbst weiß, was im Prinzip seine Vision ist und wie er sein Programm aufbauen möchte. Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Also nicht nur von der Provisionshöhe und Staffelprovision zum Beispiel, sondern eben auch von dem Marketingmix, ob jetzt Affiliate Videotext-Werbung schalten können oder Facebook-Werbung oder so, und wie die dann auftreten im Co-Branding mit dem Merchant und so. Da ist der Markt einfach vielfältig und bunt, und mir gefällt es, mir macht es Spaß, und ich möchte zumindest nicht durch, sagen wir mal, die Netzwerke werden ja immer größer und schließen sich zusammen. Das sind ja schon so konzernartige Strukturen, und die engen halt immer ein, weil man sich dann in so ein Korsett zwängen muss und Guidelines und Richtlinien befolgen muss. Und wenn man so seine eigene Technologie hat, wie unsere Merchants, dann ist das alles ein bisschen offener, schneller, und dann kann man da auch programmieren lassen. Also wir haben zum Beispiel Vereinbarungen, dass da irgendwie ein paar Arbeitsstunden im Monat Programmierstunden drin sind, und dann ist das nicht mehr ein Problem mit Freigabe und dürfen wir das machen und da brauche ich noch einen Button und das muss genehmigt werden von der Geschäftsführung, sondern wir können einfach, oder sagen wir nicht wir, sondern der Affiliate Manager sagt einfach, ich brauche das, könnt ihr das? Wir sagen ja, wir machen das, dann ist es am nächsten Tag umgesetzt und dann kann er damit arbeiten und hat irgendwie 10 Minuten Zeit am Tag gespart.
Das heißt, wenn man sich das so anhört, gibt es tatsächlich Unternehmen, bei denen Affiliate-Marketing über das klassische Affiliate-Partnership eigentlich hinausgeht und sie sozusagen eigentlich einen kompletten Online-Marketing-Mix dann zum Teil von Affiliates machen lassen.
Das ist richtig. Das ist auch mein ursprünglicher Ansatz, weil ich in den Unternehmen und mit den Affiliates immer gesehen habe, dass eigentlich so, also zumindest bei kleineren Unternehmen, ja, Social und Online, SEO, SEM, dass das alles zu viel ist für ein Unternehmen. Also setzt man da entweder externe Dienstleister oder Agenturen ein. Und der schönere Weg ist aber, man setzt komplett auf Affiliate-Marketing und lässt den Affiliates freier Hand. Weil diese Affiliates, das sind halt Profis in ihrem Gebiet, ne? Es gibt Content-Marketing-Affiliates, es gibt die Facebook-Publisher, es gibt die Traffic-Broker, es gibt die Instagram-Blogger, es gibt die Influencer, es gibt die Leute, die sich mit Videotextwerbung gut auskennen, es gibt die Leute, die sich mit Zeitungsanzeigen gut auskennen, und die wissen genau, wie sie die Leute triggern müssen, damit da ein Lead oder ein Kontakt zustande kommt. Und selbst SEO und SEM kann man über Affiliate abbilden, wenn man das möchte als Unternehmen. Und der große Vorteil von Affiliate-Marketing, also Affiliate ist ja jetzt nichts Neues, irgendwie das Wort ist neu, irgendwie in den 2000ern, aber ansonsten sind das ganz normale Vertriebspartner, und die gab es schon immer. Also man hat irgendwie eine Provision bezahlt, wenn einem jemand einen Kunde vermittelt hat, offline schon seit Tausenden von Jahren. Und da kann man relativ viel mitmachen, auch mit Gutscheinen zum Beispiel, die Kunden an sich binden. Und diese Vertriebspartner haben halt mehr Kontakte als man selbst, und zwar in der Nische, in der man sich selbst gar nicht auskennt. Und wenn man halt so jemanden hat, der über Videotext von mir aus Leads für Kredite reinholt, das läuft erstaunlicherweise immer noch gut, ja, würde man nicht denken. Aber dann hat man da einen Partner, der irgendwie 100 Leads am Tag bringen kann. Und mein großer Vorteil, Ansatzpunkt von diesem Provisionsmodell, wie ich das halt auch bei Coca-Cola gelernt habe, ist, man rechnet einfach die Verkaufsprovision in den Verkaufsproduktpreis ein. Das heißt also, ich habe irgendwie ein Produkt, das verkaufe ich normalerweise für 100 Euro. Jetzt gebe ich 20% Provision an die Vertriebspartner, Kleidung 4-5% oder sowas oder Elektronik 2. Aber ich schlage dann einfach diese Provision oben auf den Verkaufspreis drauf. Ist ein bisschen teurer, aber das mache ich ja mit allen anderen Marketingkanälen, SEM, SEO genauso. Und dann gibt es halt, wenn man diesen Ansatz verfolgt, es gibt plötzlich keine Budgets mehr. Weil das, was ich abverkaufe, das kostet mich nichts, weil diese Provision reinberechnet ist und ich kann so viel abverkaufen, wie ich möchte über den Kanal und muss mich nicht irgendwie beschränken auf, ja, aber der Chef hat gesagt, ich darf nur 20.000 Euro im Monat in SEM stecken. Natürlich gibt es immer noch diese Budgetdenke, gerade in großen Unternehmen, aber in mittelständischen denkt man halt einfach in, wie viel Umsatz mache ich, wie viel Provision zahle ich da im Durchschnitt. Das ist ja auch nicht gleich, nicht jeder Affiliate kriegt die maximale Provision, sondern es ergibt sich da so ein Durchschnitts. Also sind das dann irgendwie zwischen 10% und 20% von mir aus und der Mittelwert ist dann 14,7 und dann kann man halt sagen, okay, Produkt ist 14,7% teurer, das ist das, was ich oben drauf schlage, zahle ich als Provision aus und dann kann ich so viel verkaufen, wie ich will und muss eigentlich nicht aufs Budget gucken, sondern kann mich darum kümmern, dass ich die Ware richtig versendet kriege oder die Dienstleistung vernünftig ausbaue oder so. Und ja, wenn man dieses Budgetdenken da einmal überwunden hat, dann macht der Affiliate-Marketing-Kanal einfach wahnsinnig viel Spaß.
Mhm. Jetzt sagen wir, es gibt ja nicht nur euch, es gibt ja auch noch andere Private Network Technologien, um mal ein paar zu nennen: Easy Marketing, Ingenious Technologies, Lead Alliance, Partnerize, Mechanism, noch ein paar andere. Wie kann man die denn unterscheiden, beziehungsweise wo seht ihr denn jetzt eure USPs von NetSlave im Vergleich zu anderen Private Network Technologien? Wenn du jetzt so ein Advertiser, wenn es ein Advertiser sagt, momentan ist ja eh sehr viel Bewegung in der Branche, viele überlegen sich gerade, mache ich die Migration von Affiliate zu Avian mit? Es gibt gerade einen großen Umbruch in der Affiliate-Branche, viele setzen sich mit auseinander, gibt es Alternativen und kommen dann auch auf Private Network Technologien. Wie würdest du jetzt einem Advertiser erzählen, warum er gerade zu euch kommen sollte?
Grundsätzlich, ja, es gibt viele Technologien in Deutschland, ungefähr 15 bis 20 Anbieter, die etwas größer, zumindest in der Außenwirkung erscheinen. International gibt es, glaube ich, eher so 100, 200, die Private Networks machen und auch schon relativ lange. Da wäre jetzt PostAffiliate Pro zum Beispiel zu erwähnen als Software, die man sich auf dem eigenen Server installieren kann, wie ich auch angefangen habe. Bei uns ist es so, also wir sind einfach in Deutschland die Ersten gewesen mit so einer Lösung auf dem Markt. Die gab es als Installationssoftware für den eigenen Server, was gewisse Vor- und Nachteile hat, natürlich kostengünstiger, aber dafür muss man Infrastruktur, Backup und sowas alles vorhalten und sich darum kümmern, dass das Ding auch nicht ausfällt, wenn jetzt mal ein Affiliate Fernsehwerbung schaltet und da plötzlich 1 Million drüber läuft. Wir sind sehr lange am Markt, was jetzt kein Argument an sich ist, aber wir sind sehr erfahren dadurch, dass wir viele hunderte Partnerprogramme betreuen und betreut haben, haben wir quasi schon ziemlich viel gesehen, was es so an Sonderwünschen gibt und natürlich haben wir alle Standardfälle, auch Standardausfälle irgendwie schon mal erlebt. Nicht kritisch, aber wir sind dann immer so, dass wir vorbeugen, damit sowas, wenn das passiert, dann nicht nochmal passiert. Unsere Software ist jetzt, also diese Version, die ich aktuell benutze, die ist im Kern so 15 Jahre alt. Dieser Kern ist von mir persönlich entwickelt worden. Also ich kenne da tatsächlich noch jede Stellschraube und alles, was da hinzugekommen ist, ist dann von meinen Programmierern entwickelt worden. Bei uns ist es so, dass hier nur Programmierer arbeiten. Wir sind eigentlich alles Techniker und wenn man hier anruft, hat man immer einen Programmierer direkt am Ohr und nicht irgendeinen Supporter oder so und durchschnittlich mit 11 Jahren Betriebszugehörigkeit, also die wissen schon, was sie tun. Wir sind so, dass wir so zwischen 7 und 17 Uhr erreichbar sind. E-Mail-Antwort meistens innerhalb 20, 30 Minuten. Also nicht unbedingt eine Lösung des Problems, aber zumindest schicken wir dann schon mal etwas raus. Entweder, dass wir uns drum kümmern oder meistens so, ja, wird bis heute Abend oder bis morgen umgesetzt. Und das außer Freitags, da arbeiten wir tatsächlich nicht live an dem System. Aber wir sind da sehr schnell, einfach aus. Können wir auch sein aus dem Grund, dass wir trotz unserer hohen Kundenanzahl gar nicht so viel Support haben. Wir haben halt vor Jahren schon sehr viel Arbeit in gute Dokumentation gesteckt, Deutsch, Englisch, 30 verschiedene Dokumente, die auch vom Kunden dann gewhitelabelt werden können. Wir haben 15 Schulungsvideos, 9 für Affiliate Manager, 6 für Affiliates, die im Prinzip jeden denkbaren Fall irgendwie abdenken, der in der Software auftreten kann oder was halt schon mehrmals vorgekommen ist. Für die Auszahlung, Buchhaltung gibt es spezielle Dokumente. Da muss ich ehrlich sagen, also mit 300 Kunden haben wir hier inbound irgendwie 2-3 Anrufe am Tag und 10 E-Mails. Und die können wir natürlich dann irgendwie, auch wenn wir ein kleines Unternehmen sind, innerhalb von einer halben Stunde beantworten. Das ist gar kein Problem, weil wir ansonsten eher langfristig an unseren Softwareprodukten, also an der Affiliate-Lösung weiterentwickeln und auch nicht so wahnsinnig viele Auftragsprogrammierungen haben. Da gibt's so vielleicht 10 Kunden, die richtig viel machen, wo wir halt Kontingente im Monat fest haben. Ansonsten sind die meisten mit dem recht großen Standardfunktionsumfang schon zufrieden und können das alles so nutzen. Und von daher ist eigentlich der schnelle Support ist unser USP, der wirklich schnelle Support. Das kann man gerne mal testen, wenn man hier anruft, eine Anfrage macht oder so. Immer gute Erreichbarkeit, halt immer ein Profi am Telefon, der sich mit der Software hundertprozentig auskennt. Wir machen kein Marketing-Blabla. Ich habe weder Marketing noch Vertrieb in der Firma bisher. Wir bauen jetzt ein bisschen was mit Freiberuflern und Agenturen auf, aber auch so langsam, weil es wechselt ja im Moment fast jeder irgendwie aus den öffentlichen Netzwerken oder baut zumindest noch ein Private zusätzlich auf. Und von daher ist da schon genügend Potenzial da, um natürlich zu wachsen, so wie ich das jetzt auch die letzten 19 Jahre nur mit Mundpropaganda gemacht habe. Also da haben halt immer Kunden, neue Kunden zu mir gebracht oder wenn Affiliate Manager gewechselt haben. Ansonsten, was sind unsere USPs? Die Technik, wir sind technologisch natürlich ganz weit vorn, da gibt es eigentlich nur noch ein Unternehmen, das hast du auch genannt in Deutschland, mit dem ich auch befreundet bin.
Welches?
Easy. Easy Marketing. Der Markus und der Thomas. Und wir haben gleichen Erfahrungshintergrund. Sie sind ein bisschen später als ich gestartet, ich glaube vor 8-9 Jahren oder so, aber haben dafür schon Erfahrung mit einem richtig großen Affiliate-Netzwerk gehabt. Und so von der Technik her sind wir fast gleich. Also die Oberfläche haben wir uns jetzt mal beide angeschaut. Das ist ich möchte mal sagen, identisch. Natürlich gibt es hier und da ein paar Feinheiten und ein paar Spezialanpassungen, je nachdem, welchen Kundenkreis man hat. Entwickelt man sich dann halt in die eine oder andere Richtung. Vom Tracking her sind auch, glaube ich, die großen Lösungen alle relativ ähnlich. Jetzt war ja gerade das Thema mit ETP und Tracking Protection und Third-Party-Cookies und so. Da waren wir ja schon vor 5-6 Jahren so, dass wir alles auf First-Party umgestellt haben, also mit einer Subdomain des Kunden. Und jetzt kommt da halt noch das Thema mit dazu, dass auch First-Party-Cookies eingeschränkt werden. Aber da kommen wir dann später nochmal dazu. Also Tracking ist super wichtig für die Kunden. Wir setzen da tatsächlich auf ein Server-to-Server-Tracking mit Übergabe der Click-ID und First-Party-Cookies natürlich, wenn möglich beim Kunden oder nötig, sodass da kein Third-Party mehr eingesetzt wird und ansonsten dann Schnittstellenübertragung und nicht mehr viel, was irgendwie vom Browser abhängig ist. Und das funktioniert auch mit Apps bisher ganz gut, also indem dann eine Click-ID übertragen wird. Und ansonsten, ja, wir haben relativ große Konzerne, eben mit Immobilien-Scout, die halt zur Telekom gehörten, auch mussten wir auch gewisse Konzernrichtlinien einhalten und unsere Buchhaltungsabrechnung, da werden ja Dokumente erstellt für teilweise Millionen, die da im Monat ausgeschüttet werden, also jetzt nicht bei dem Unternehmen, aber in Summe über unsere Lösung. Und das muss natürlich dann irgendwie buchhaltungskonform sein und auch durch ein SAP laufen und da werden dann die Zahlungsdaten irgendwie über einen SFTP-Server übertragen und so. Von daher gibt es da immer spannende Geschichten. Ein Kunde von uns ist auch also die Mutterfirma an der amerikanischen Börse gelistet und dort müssen wir dann, ich weiß gar nicht, was das für Regularien alles sind, aber da darf nicht ein Affiliate Manager eine Provision ändern, ohne dass es von einem anderen freigegeben wird. Und gibt schon recht komplizierte Sachen. Also wenn sich ein Kunde für uns entscheidet und auch ein großer Konzern ist, wir sind jetzt nicht unbedingt die teuersten am Markt, auch nicht die günstigsten, aber wir sind sag ich mal, wir sind fair, behandeln unsere Kunden fair, sind eigentlich Partner, sowohl von den Affiliates, die Wünsche haben, als auch von den Merchants und Affiliate-Managern, die Wünsche haben und versuchen da immer möglichst technisch saubere Lösungen zu schaffen, also nicht quick and dirty, sondern das schon so umzusetzen, dass das auch nachhaltig ist.
Mhm. Das war übrigens auch ein Grund, warum ich mich zum Beispiel bei unserem Server-Hosting auch ebenfalls von den mittelgroßen Hoster entschieden habe, war eben das Thema Support, dass ich da auch relativ schnell Feedback bekomme, wenn mal mit dem Server was nicht funktioniert oder wenn ich irgendwie eine neue Datenbank benötige oder irgendwie eine individuelle Lösung. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass wenn man halt schnellen Support benötigt und halt eine schnelle Lösungsfindung, dass dann halt oftmals kleinere oder mittelgroße Anbieter halt wesentlich flexibler sind als vielleicht ein großer Konzern von den Strukturen her. Aber ein Punkt hast du auch gesagt, die technische Expertise. Da kommen wir nämlich auch gleich zum nächsten Thema. Also ich sehe tatsächlich den Markus von Easy Marketing und dich als die zwei Personen, die sich mit dem ganzen Thema Cookie-Regulierungen am besten auskennen, vor allem in der Tiefe. Ich verfolge da ein bisschen immer was ihr da drüber schreibt, was du im Blog darüber schreibst, was du auf Facebook schreibst. Und es gibt tatsächlich gar nicht so viele Experten in dem Bereich, die wirklich in der Tiefe sich mit der Materie so auskennen, dass es auch nicht techy versteht und vor allem auch Lösungen haben, wie man bestimmte Themen lösen kann. Und ich möchte deswegen mal auf ein Thema eingehen, was ja die Branche momentan sehr umtreibt. Es gab ja letztes Jahr die DSGVO, da gab es ja schon viele Änderungen. Dann gibt es ja immer wieder die Diskussionen, wie geht's weiter mit der E-Privacy-Verordnung. Und dementsprechend haben sich meines Erachtens viele Browser auch schon mal in diese Richtung Datenschutz bewegt und es gibt ja immer mehr Browser-Regulierungen, also du hast gerade schon mal angesprochen, Safari hat ja mit ITP 2.2 mittlerweile eine Regulierung von Third-Party als auch von First-Party-Cookies eingeführt, dann hat Mozilla Firefox hat ja auch bereits angekündigt, bei Neuinstallationen der Browser Third-Parties zu blocken, die nennen das Ganze Engaged Tracking Protection, also ETP. Auch Google Chrome hat ja vor kurzem angekündigt, dass sie eine Tracking Protection einbauen, mit dem sie Third-Party-Cookies einschränken wollen. Das heißt, das ganze Thema Tracking, was ja im Affiliate-Marketing enorm wichtig ist, wird immer schwieriger. Das betrifft es zwar nicht nur die Affiliate-Branche, sondern letztendlich ja auch das komplette Online-Marketing und auch Web-Analyse im Allgemeinen. Man sieht übrigens zum Beispiel auch, dass zum Beispiel nach der Ankündigung von Google mit dem Blocken der Third-Party-Cookies der Aktienkurs von Criteo als einer der größten Retargeting-Anbieter massiv eingebrochen ist. Also man sieht, dass da sehr viel Bewegung drin ist, was das Thema ganze Thema Cookie-Tracking anbelangt. Vielleicht kannst du es nochmal als absoluter Experte in dem Bereich mal allen Nicht-Techies mal kurz erklären, was es eigentlich mit dieser ganzen Regulierungsthema und diesen Veränderungen der Cookies auf sich hat, warum das passiert, was da gerade passiert. Vielleicht bringst du da ein bisschen mehr Licht ins Dunkle.
Ja, ich versuche es. Ich bin jetzt natürlich kein Politikexperte und für Browser kann ich auch nicht sprechen, aber es ist so, dass natürlich wir oder ich privat und persönlich schon immer gesagt habe, wer nicht getrackt werden möchte, der soll auch nicht getrackt werden und wird von mir auch nicht getrackt, auch nicht durch Fingerprint. Und wir haben im Prinzip auf Cookies gesetzt, jahrelang. Seit 1997 gibt es diese Technologie und die wird es auch noch in Zukunft geben, aber sie wird halt jetzt ein bisschen eingedämpft und eingeschränkt und das ist auch gut so, weil nicht jeder muss über alle Seiten im Internet irgendwie verfolgbar sein und verfügbar sein. Was aber funktionieren muss, ist ein vernünftiges Tracking der Aktivitäten der Vertriebspartner beziehungsweise der Besucher, die der Vertriebspartner über seine Kanäle zum Merchant schickt und dann natürlich auch die Konvertierung der Kauf. Was jetzt gerade passiert ist, dass diese Marktmacht von Google, von Apple ein bisschen eingeschränkt wird, beziehungsweise bedroht ist natürlich durch E-Privacy, DSGVO hat ja auch noch ein Stück weit dazu beigetragen und dass die jetzt quasi proaktiv vorangehen und bevor irgendwie da rechtliche Regularien kommen, die ja schon alle in der Mache sind und wir kennen ja unsere Politiker, die schießen halt immer ein bisschen übers Ziel hinaus und setzen erstmal Maximalforderungen auf irgendwelche Papiere, wovon dann ein Teil verwirklicht wird, aber das ist halt für alle Marktteilnehmer und vor allem für uns Technologieanbieter ein bisschen nervig, weil wir müssen da an jeder Stelle nacharbeiten, vor allen Dingen, wenn irgendwie alle drei Wochen eine neue Änderung und wieder ein kleines Detail angepasst wird oder so. Es geht eigentlich darum, dass sowas wie Google Analytics ja einen Besucher verfolgen kann über verschiedene Webseiten hinweg, so wie das mit der Browser History auslesen früher war, dass man sehen konnte, auf welchen Webseiten war der Besucher denn jetzt vorher noch. Das kann halt Google mit dem Analytics und das können auch andere Tracking Tools und das macht es halt gerade dann irgendwie unspannend, wenn man neben seinem seriösen Browserverlauf vielleicht auch noch irgendwelche anderen Seiten Special Interest oder so aufruft und das wird dann alles in einen Topf geworfen und macht überhaupt keinen Sinn, dass das alles irgendwie trackbar ist und auf gewissen Servern liegt und dann zusammengewürfelt wird und daraus irgendwie ein Benutzerprofil geworfen wird. Das ist halt auch das Problem mit Customer Journey und Remarketing, Retargeting, dass vermutlich, also ich vermute, dass das in Zukunft nicht nur an Bedeutung verliert, sondern eben auch technisch einfach erschwert wird, einen Besucher über mehrere Seiten hinweg zu verfolgen. Es gibt theoretisch Möglichkeiten, Cookies über Domain-Grenzen zu scheren. Also jetzt nehmen wir mal einfach den gesetzten Fall, Third-Party-Cookies fallen komplett weg, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist. Das heißt also, ich kann keinen Cookie mehr setzen mit einem JavaScript, das von Google Analytics geladen wird oder von Facebook, was dann die gleiche Cookie-ID auf Website A hat wie auf Website B. Und damit fällt dann einfach die Verfolgung des Besuchers, also zumindest die Identifizierung des Besuchers über den Cookie weg. Man kann noch über Fingerprint arbeiten oder über die IP-Adresse, aber das ist alles unscharf. Und wir wollen natürlich möglichst Details und Exaktheit im Tracking und im Marketing. Und das hat dazu geführt, dummerweise, dass wir uns Gedanken darüber gemacht haben, also nicht nur ich, sondern auch die gesamte Branche, wie können wir denn noch besser tracken ohne Cookies? Das heißt, wir entwickeln jetzt gerade Technologien, die eigentlich das wieder ermöglichen, was verboten werden soll, beziehungsweise was erschwert werden soll. Und die Browser gehen da halt proaktiv voran und sagen, wir stoppen jetzt Third-Party-Cookies, weil dann ist das nicht mehr auf unserer Seite. Also wir erlauben das quasi nicht mehr, dass seitenübergreifend getrackt wird. Wer jetzt noch seitenübergreifend tracken will, der muss sich dann halt was selbst basteln oder irgendwie eine Technologie entwickeln. Und das, was da jetzt gerade entwickelt wird, das passiert halt im Verborgenen. Das wird nicht mehr öffentlich kommuniziert. Und ist von daher eigentlich noch schlechter zu regulieren als das, was vorher mit den Cookies war, wo jeder die Kontrolle darüber hatte, wie er die Cookies löscht. Was jetzt technisch passiert, ist, ich versuche es mal einfach zu erklären, so, dass natürlich auf First-Party-Cookies umgeschalten wird. Das heißt, wir haben sowieso immer irgendwie eine Subdomain des Kunden. Das wäre jetzt sowas wie partner.jochenschweizer.de und dann kann ich natürlich auf jochenschweizer.de Cookies setzen, obwohl der Besucher sich gerade durch Partner. Klickt. Die kann dann auch Jochen Schweizer auslesen auf der Hauptdomain und die kann ich auslesen und die können auch alle anderen Subdomains auslesen. Das ist so, Subdomain-Tracking ist immer noch First-Party, aber wird vermutlich auch irgendwann ein bisschen eingeschränkt werden. Und deswegen ist jetzt der Königsweg für die nächsten 1 bis 2 Jahre auf ein serverseitiges Tracking auf der Hauptdomain umzustellen. Das heißt, der Affiliate setzt im Prinzip einen Link, der eventuell noch durch die Partnerprogramm-Domain oder durch die Netzwerk-Domain geht, aber eigentlich leitet er direkt auf die Merchant-Domain weiter. Er kann also einen Link zum Beispiel setzen zu verivox.de, Fragezeichen, Partner-ID ist gleich 3 oder so. An der Stelle übernimmt dann ein JavaScript, das direkt auf der Verivox-Domain liegt, also nicht von extern nachgeladen wird, diese Partner-ID, speichert diese Partner-ID in einem JavaScript-Cookie, ruft gleichzeitig noch ein serverseitiges Skript auch wieder auf der gleichen Domain auf. Dieses serverseitige Skript setzt auch nochmal ein Partner-ID-Cookie und setzt ein Click-ID-Cookie, womit dann eben der Click eindeutig referenziert und dereferenziert werden kann. Das war jetzt sehr technisch. Dieser lokale JavaScript sowie PHP-Cookie, die sind halt permanent. Der JavaScript-Cookie hält, glaube ich, in Zukunft nur noch 1 Tag oder 3 Tage, aber diese PHP-Cookies oder Perl-Cookies, je nachdem, bei uns ist die Programmiersprache ja Perl, die werden permanent gespeichert, weil das entspricht genau den Login-Cookies, die du auch hast, wenn du dich bei Facebook einloggst oder so. Das sind halt HTTPS, Secure, Server-Side oder Server-Only-Cookie oder HTTP-Only-Cookies und die sind dauerhaft gespeichert. Ich weiß nicht, ob die jetzt in Zukunft auf 30 Tage begrenzt werden oder so, aber bisher geht es auch darüber hinaus. Und das ist im Prinzip das Master-Cookie. Da kannst du dann auch eine Tracking-Weiche und Technologie drauf aufbauen, weil das läuft alles auf Seiten des Merchants und des Advertisers und da hat im Prinzip das Netzwerk jetzt nur noch die Technologie zu liefern und in dem nächsten Step DSGVO, E-Privacy, werde ich dann dazu tendieren, auch die Server-Log-Files auf dem Server des Merchants zu speichern. Sprich, also dieses PHP oder Perl-Skript nimmt den Klick entgegen, holt sich die Werbemittel-ID, setzt eine Cookie-ID, sorgt dafür, dass das JavaScript-Cookie wieder neu geschrieben wird, wenn es gelöscht wurde, eben aus dem Server-Cookie heraus, und schreibt den Klick auch lokal in ein Log-File, schreibt dann auch den Sale lokal in ein Log-File auf dem Server des Merchants und überträgt diese Daten dann in regelmäßigen Abständen, stündlich oder von mir aus alle 24 Stunden an unseren Server. Wir verarbeiten diese Klicks und die Sales, bauen dann die Statistiken für die Affiliates auf, aber der Merchant ist nicht mehr auf die Verfügbarkeit des Private Network Tracking Servers angewiesen, was, also wir sind ausgelegt so auf 15 Milliarden Tracking Impressions im Monat oder Klicks, und das reicht dicke aus, aber sollte bei uns mal was ausfallen, würde halt mit dieser Umleitung durch das Tracking-System irgendwie der Traffic wegfallen, ja. Wir haben 99,97% Verfügbarkeit, aber ich will eigentlich nicht als technischer Anbieter, dass der Kunde weniger Umsatz hat, wenn mal bei mir mal ein Server ausfällt. Deswegen alles lokal speichern beim Merchant, sowohl die Klicks als auch die Sales. Er überträgt es einmal täglich an uns und wenn da was schief läuft, kann er das halt nochmal übertragen, aber er hat die Datenhoheit. Das heißt, alles liegt beim Advertiser, beim Merchant. Er kann sich selbst Statistiken bauen, er kann das in sein Data Warehouse reinladen und wir sind im Prinzip dann nicht mehr unbedingt der Tracking-Dienstleister. Wir stellen also die Skripte zur Verfügung, aber wir machen nicht mehr die technische Anbindung, weil warum soll das irgendwie doppelt ausgelegt sein? Das reicht ja, wenn ein Server das Tracking macht und der Shop muss sowieso verfügbar sein, egal für welchen Kundenansturm da gerade kommt. Und dann ist die Datenhoheit eben beim Kunden. Er hat dann auch eine bessere Nachweismöglichkeit, Speichermöglichkeit, er kann das dauerhaft speichern, er kann nachverfolgen, analysieren wir sind dann Reporting- und Provisionssteuerungsplattform und die Affiliates haben bei uns die Möglichkeit, eben über APIs was abzurufen. Die Merchants können die Daten über APIs reinschieben, rausholen und wir konzentrieren uns dann darauf, einfach ein gutes Steuerwerkzeug für den Affiliate-Manager zu sein, um seine Affiliate-Partnerschaften zu verwalten und das ganze Partnerprogramm voranzubringen.
So, also ich glaube, das, was du jetzt die letzten 5 Minuten erzählt hast, haben wahrscheinlich nicht mal 1% der Hörer verstanden oder nachvollziehen können. Von dem her möchte ich es gerne noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Also, du sagst, Third-Party-Cookies werden zukünftig ein Problem sein aufgrund der Browser-Regulierungen. First-Party-Cookies sind momentan über Subdomains noch eine Alternative, aber mittelfristig gesehen auch irgendwann schwierig. Und das, was du dann gesagt hast, war ja eher das serverseitige Tracking. Das heißt, da geht's ja dann schon in den Bereich Server-to-Server-Tracking. Ich glaube, das hast du damit gemeint, dass eben der User, der über den Affiliate kommt, serverseitig gespeichert wird, also lokal gespeichert wird und die Informationen dann vom Advertiser ans Affiliate-Netzwerk übertragen werden. Habe ich das ungefähr laienmäßig so richtig interpretiert?
Das hast du kurz und knapp gut wiedergegeben, Markus.
Sehr gut. Aber jetzt ist natürlich die Problematik, dass ein KMU oder ich würde auch behaupten 90% der größeren Advertiser jetzt mal 3 Fragezeichen vor dem Gesicht haben und sich jetzt denken, das hört sich innovativ an, aber was muss ich jetzt konkret machen, um sowas umzusetzen? Weil es hat der natürlich, es sitzt da ein Online-Marketing-Manager, der das vielleicht jetzt theoretisch verstanden hat. Und der muss jetzt zu seinem Techniker gehen oder zu seiner Technikagentur und er sagt jetzt, du, Affiliate-Marketing ist alles anders, wir brauchen jetzt ein Server-to-Server-Tracking. Und der Techniker sagt, entweder er hat die Erfahrung und sagt, ja, kein Problem, oder in vielen Fällen sagt er dann, ja, okay, dann sag mir mal, was ich konkret umsetzen muss. Und dann sagt der Online-Marketing-Leiter, puh, ich gehe mal zum Kellermann und frag den mal. Oder ich gehe mal zu dem Jan, der kann mich da dementsprechend beraten und hat dann eine Lösung. Also wie würdest du den Unternehmen empfehlen, sich jetzt mit dem Thema konkret auseinanderzusetzen?
Genau, also da gibt es 2 Möglichkeiten. Es gibt die Unternehmen, die gerne basteln und wo Programmiererkapazitäten jetzt auch nicht gerade knapp sind, das sind aber wenige. Und dann gibt es Unternehmen, die brauchen eine Click-and-Install-Lösung und wir machen im Prinzip beides. Also man kann das ganz individuell aufbauen und dann eine Server-to-Server-Lösung bauen auf Seiten des Kunden. Das, was wir machen werden, ist aber, so wie wir das eigentlich immer machen, eine Lösung, die in 2 Stunden installierbar ist und mit 1 Stunde Testaufwand dann auch bestätigt werden kann vom Entwickler. Das heißt, wir stellen alles zur Verfügung für den Kunden. An Software, was er braucht und das Einzige, was er einbauen muss, oder also es gibt 2 Sachen. Er muss eine JavaScript-Datei auf seinen Server hochladen, er muss eine PHP- oder Perl-Datei auf seinen Server hochladen und ausführbar machen und er muss einen Datenordner bereitstellen und eventuell noch einen Cronjob oder sowas. Das ist innerhalb von 20, 30, 40, 50 Minuten erledigt vom Techniker. Es wird eine gute Dokumentation dafür geben und dann wird halt dieses JavaScript in den Header oder den Footer von der Webseite eingebunden und das Ganze ist dann irgendwie in 2 Stunden abgeschlossen. Dann kann man darüber auch tracken und wir stellen dann gelegentlich Updates zur Verfügung von diesem Software-Skript, was auf dem Kundenserver läuft. Das wird aber nicht allzu häufig sein, beziehungsweise nur, wenn Änderungen irgendwie nötig sind. Und also das ist alles einmal 2-3 Stunden Aufwand und dann ist das ganze Ding installiert und läuft. Tracking Pixel ist natürlich schon, da muss ein bisschen was mit Variablen angepasst werden. Also bei den Kunden, die das jetzt schon haben, von uns ist das nicht viel Aufwand. Bei neueren dauert halt so ein Tracking Pixel dann auch immer 1 Stunde oder sowas, bis das alles richtig ist. Wenn's je nach Komplexitätsgrad, wenn der Basket Tracking dazu kommt, ein bisschen höher. Aber wir haben immer fix und fertige Lösungen. Wir haben immer gute Dokumentation, meistens auch mit einem Schulungsvideo dazu. Die kleineren Unternehmen kriegen es erstaunlicherweise immer schneller und besser hin als die großen Unternehmen, weil da hat man dann irgendwie Absprachezeiten, dann ist der Entwickler in Urlaub und dann übernimmt es ein anderer. Da wird es ein bisschen komplizierter. Und dann muss man natürlich, wenn man so eine schöne Lösung umsetzt, das ist ja eine, die setzt man für immer um. Ne? Wenn man das einmal drin hat, dann trackt man damit nicht nur die Affiliates, sondern also bei uns zumindest, unsere Kunden nutzen unser Tool, um auch SEM, SEO, Facebook und so weiter zu tracken. Und das läuft dann halt über einen Partner, den man anlegt als Facebook oder als Google AdWords oder so. Und dann sind da auch die Statistiken sofort drin. Das heißt, da hat man auch eine Tracking-Weiche gleich automatisch mit drin und kann Conversion Pixel von Publishern oder von Facebook oder so nachladen. Und das größere Thema dabei ist eigentlich ein Kopfthema, nämlich lasse ich es zu, dass ein fremdes Skript auf meinem Server installiert wird. Und also wir werden das nicht so machen, dass wir da eine verschlüsselte Version bereitstellen, wo keiner reingucken kann, sondern wir haben da schon ja, ich muss da ein bisschen Vertrauensvorschuss geben, weil das natürlich unsere eigene Technologie und Entwicklung und Source Code und so weiter ist, aber ich verstehe, dass der Kunde da keine Blackbox auf seinem Server installiert, in die der Programmierer nicht mehr reingucken kann. Wir werden Source Code zur Verfügung stellen, zumindest für die größeren Kunden, die das auch wollen, und dann können die sich das Ganze auditieren lassen oder selbst auditieren. Die Daten auf deren Server müssen natürlich auch irgendwie gesichert werden. Also wenn man das dann richtig mit ADV-Verträgen und mit Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten machen will, jede Lösung, die irgendwie für 5 Jahre ausgelegt ist, ist halt nicht in 2 Stunden installiert. Also schon in 2 Stunden installiert, aber nicht komplett durchdacht. Und dann muss man halt ein bisschen mehr Schmalz da reinstecken und etwas aufbauen, was irgendwie nachhaltig ist. Und das ist aber im Affiliate-Kanal heutzutage, also zumindest bei meinen Advertisern, gar nicht mehr das Problem. Es hängt dann eben von der Verfügbarkeit der Ressourcen des Affiliate Managers, der Technik, also sprich Programmierer und vom Rechtsanwalt und so weiter ab.
Das muss ich trotzdem nochmal laienhaft nachfragen. Also zum Beispiel im Reisebereich ist ja die Customer Journey relativ lang. Das heißt, der User wird ja nicht direkt die Reise buchen, sondern wird vielleicht 2 Wochen später nochmal auf die Seite gehen und dann seine Reise buchen. Das heißt, um den Wiederkehrer zu erkennen, muss ja der Advertiser trotzdem einen Cookie setzen.
Ein First-Party-Cookie, genau. Den setzt er auch. Den setzt er sowohl clientseitig mit JavaScript als auch als zusätzliche Sicherheit serverseitig.
Genau, aber wenn jetzt zur Erkennung der Wiederkehrer zukünftig auch First Parties geblockt werden sollten, wie ist dann die Erkennung der Wiederkehrer möglich?
Na, First Parties wird ja nicht geblockt, sondern First Party JavaScript wird geblockt.
Okay, das heißt,
First Party Server Side sind ja die Login Cookies. Also du kannst dich ja auch in Zukunft bei Google musst du dich nicht jeden Tag einloggen, sondern der Server Side Cookie ist auch 30 Tage gültig und diese Cookies verwenden wir dann halt auch fürs Tracking.
Mhm. Jetzt werden ja wahrscheinlich, sagen wir mal, Public Networks wie Avent, TradeDoubler und Co. Zukünftig mit ihrer Art des Trackings Probleme bekommen, wenn sie nicht auch umstellen auf andere Lösungen. Also Avent bietet ja mittlerweile zum Beispiel einen Master-Tag an, der auch sozusagen First-Party-Cookies setzt, allerdings über einen JavaScript. Und das ist eigentlich genau das, was du sagst, was dann zukünftig nicht mehr funktionieren wird in dieser Form. Was glaubst du denn, was die großen Affiliate-Netzwerke dann zukünftig machen werden?
Also wenn sie nicht meine Lösung nachbauen, dann müssen deren Kunden immer wieder nacharbeiten. Also jetzt meine Lösung ist natürlich nicht unbedingt, also schon von mir durchdacht, aber keine Ahnung, ob das nicht noch jemand anders macht. Ich glaube, da ist der BVDW auch schon eine Runde, die darüber spricht. Aber wir werden das relativ schnell zur Verfügung stellen. Und wenn die Affiliate-Netzwerke halt so Zwischentechnologien bauen und Zwischentechnologien fördern, das ist halt, ja, also ich halte das immer für Zeitverschwendung. Ich setze halt lieber irgendwas auf, was die nächsten 10 Jahre funktioniert, als irgendwas, was nur für 2 Jahre funktioniert.
Würdest du dann sagen, das sind momentan eher Quick-and-Dirty-Lösungen, um einfach mal Zeit zu gewinnen?
Naja, es sind halt immer noch Silo-Lösungen. Die Affiliate-Netzwerke halten ihre Kunden gebunden, weil sie eben nicht wollen, dass die Kunden selbst das Tracking auf ihren Servern übernehmen, sondern abhängig sind davon, dass der Klick durch das Affiliate-Netzwerk kommt. Und wenn das Affiliate-Netzwerk sagt, nö, du kriegst jetzt keine Klicks mehr, dann kommt halt beim Kunden auch kein Umsatz mehr an. Und davon muss man sich lösen. Aber natürlich ist so ein Netzwerk irgendwie an der Provision ja, hat ein großes Interesse, dass irgendwie der Kunde bei ihm bleibt. Und das ist uns jetzt im Prinzip als technischer Dienstleister egal, weil wir wollen den Kunden ja zufriedenstellen und wir wollen, dass er durch seine Zufriedenheit bei uns bleibt und nicht dadurch, dass wir ihm Handschellen angelegt haben.
Und glaubst du das nicht, dass jetzt so ein Konzern wie Avon mit Axel Springer im Rücken nochmal ganz andere Möglichkeiten hätte, User zu erkennen, sag mal, wie jetzt ein kleineres Netzwerk?
Ja, natürlich. Du hast es auch schon mal angesprochen in der Vergangenheit. Es gibt natürlich sowas wie Login-Allianzen beziehungsweise so eine Art User-Login-Sharing, was auch über so eine Plattform wie Single Sign-On, wie das Facebook macht oder Google macht, möglich ist. Und das ist halt
das auch... Hast du die Überleitung gemacht, die ich eigentlich machen wollte.
Perfekt. Also Cross-Device-Tracking. Ne? Cross-Device-Tracking passiert ist natürlich irgendwie kein Zauberbesen. Ich kann ihn jetzt auch auf dem Handy erkennen. Also da gibt es verschiedene Technologien. Eine ist, dass der User sich halt auf verschiedenen Geräten gleichzeitig einloggt mit seinem Userkonto. Das gibt es ja schon immer. Und dann kann man halt die Cookie-IDs gleichsetzen auf verschiedenen Geräten. Das andere ist relativ unbekannt. Das ist ein Audio-Gap. Habe ich letztens schon mal kurz auf Facebook geschrieben, weil sich da wieder ein Freund drüber gewundert hat, dass er auf dem PC auf Arbeit irgendwie sich eine Werbung angeguckt hat. Und dann ist er nach Hause gefahren auf seinem Privathandy und hat dort die gleiche Werbung gesehen und er ist irgendwie nicht auf beiden Konten verknüpft. Und es ist halt so, dass manche Werbung im Internet so eine Soundbeacons ausstrahlt auf dem Arbeitsrechner mit Lautsprecher, nimmt das dann halt, bestimmte Handy-Apps nehmen sowas auf, die lauschen halt immer mit, wenn man sich die installiert, unter anderem Spiele und so aus China, die halt nicht an die DSGVO gebunden sind. Und die nehmen diese Soundbeacons auf, sehen dann, okay, der hat irgendwie Fernsehwerbung gesehen oder er hat irgendeine bestimmte Internetwerbung anguckt und dann kann man da Cookie-Profile bilden und die gleiche Cookie, die über verschiedene Geräte setzen. Das sind im Prinzip die jetzt möglichen Technologien und in diese Richtung geht es dann auch weiter mit dem Cross-Device-Tracking. Und ja, wenn man jetzt sowas wie Axel Springer ist, hätte man theoretisch die Möglichkeit, über seine eigenen Domains auch Cookie-IDs zu sharen. Das geht so hinterrücks, indem man eine Cookie-ID auf einer Domain setzt, die dann per Server-to-Server an eine andere Domain überträgt. Und es ist alles noch ein bisschen schwammig. Ich weiß nicht genau, ob das technisch funktioniert. Ich habe es noch nicht komplett durchdacht, aber das ist zumindest ein Ansatz. Aber dann sind diese ganzen, wenn wir das wirklich umsetzen wollen oder wenn die Branche in diese Richtung arbeitet, dann ist alles, was wir mit E-Privacy und DSGVO für den User, für den Schutz des Users erreicht haben, dass er eben nicht getrackt werden möchte über mehrere Domains, dann ist das in dem Sinne verlorene Arbeit, weil wir erst durch schärfere Regulierung geschafft haben, dass der User jetzt 100% getrackt wird, indem wir bessere Lösungen gebaut haben, durch Druck, weil sie uns die einfachen Lösungen weggenommen haben.
Aber das ist ja meines Erachtens gerade eigentlich das Perverse der europäischen Datenschutzgrundverordnung, dass man ja mit dieser Verordnung und auch mit der geplanten E-Privacy-Verordnung ja eigentlich die amerikanischen Konzerne ja eigentlich mehr stärkt. Also vielleicht muss man nochmal genau auf die sogenannten Walled Gardens eingehen, was damit gemeint ist. Damit ist ja gemeint, dass wenn man als User bei Facebook oder Google angemeldet ist, irgendwann mal im Kleingedruckten bestätigt hat, dass man dort seinen Account hat und eben über verschiedene Devices hinweg, eben über die Google oder Facebook ID ja nachverfolgt werden kann. Also wer bei Google auf dem Desktop-PC angemeldet ist und seine E-Mails im Smartphone abruft oder wer Facebook hat, der hat normalerweise auch die Facebook-App auf seinem Smartphone installiert. Das heißt, Facebook und Google können ja durch das Login des Users über diese sogenannten Walled Gardens den User ja wirklich deviceübergreifend messen und bieten ja diese Technologie, diese deviceübergreifende Technologie ja sogar Unternehmen als Technologie an. Das heißt, das Perverse ist ja eigentlich, dass die Europäische Union hier ein Gesetz geschaffen hat, was eigentlich das Tracking von amerikanischen Konzernen eigentlich eher stärkt.
Naja, indirekt, ne? Sie wollten etwas Gutes schaffen und haben eigentlich forciert, dass Lösungen gebaut werden, die eben an den Gesetzen vorbeigehen, aber das ist halt schon immer in der Geschichte irgendwie so.
Genau, wie es halt so ist bei Politikern, die halt ja. Über Gesetze entscheiden, wo ihnen vielleicht das Fachwissen fehlt. Aber letztendlich arbeitet natürlich jetzt auch europäische Konzerne daran, eben auch solche Login-Allianzen zu bilden. Also bekannt sind ja Verimi oder die europäische NetID Foundation, die jetzt eben hier mit großen Konzernen wie Telekom, Deutsche Post, aber eben auch Axel Springer dann eben solche Allianzen bilden. Das Perfekte wäre sicherlich, wenn es aus diesen verschiedenen Allianzen irgendwann mal eine große europäische Allianz geben würde. Und das Ziel davon ist ja, dass der User sich dann bei so einer Login-Allianz eben registriert und dort eben sein Werbeeinverständnis hinterlässt, dass man ihm letztendlich auch zielgruppenaffin zukünftig Werbung ausspielen darf. Aber auch hier ist natürlich wiederum das Komische zur DSGVO, dass man dann bei der Registrierung bei solchen Plattformen dann mehr persönliche Daten hinterlässt, die eigentlich über Cookies gespeichert werden können. Das heißt, man umgeht letztendlich auch wieder Dinge, die man eigentlich über den Datenschutz regulieren wollte. Aber das ist ein anderes Thema. Aber glaubst du, dass solche Login-Allianzen über einen General-Login eines Nutzers eben eine Alternative wäre zum klassischen Cookie-Tracking?
Ich verstehe den Ansatz, daran zu arbeiten, aber ich hoffe, dass die Menschen nicht so dumm sind, dass sie das in großer Breite benutzen werden. Denn wenn ich einen Master-Login habe, also so wie ich das jetzt zum Beispiel schon benutze, mich über Facebook bei verschiedenen Apps einzuloggen, wo mich das nicht interessiert, ob meine Daten irgendwie verloren gehen, weil das sind irgendwie Single-Börsen oder sonst sowas, dann ist mir das egal. Aber wenn ich jetzt eine Login-Allianz habe, wo meine gesamten Online-Konten in einem Konto verknüpft sind, dann ist halt auch die Gefahr, dass jemand, der Zugriff auf dieses Master-Konto hat, wie ein Passwortmanager, sich in jedes meiner Konten einloggen kann. Ich gebe dazu einfach mal ein Beispiel. Ich habe mir letztens eine Handy-App installiert, um berufliche private E-Mails separat zu machen, Edison Mail, habe dort mein berufliches Mail-Passwort eingegeben und wunderte mich, warum auf dem Server plötzlich wahnsinnig viel Traffic ist und mein Handy-Datenvolumen schnell verbraucht ist, mehrere Gigabytes in ein paar Tagen, und habe dann die App gelöscht, weil ich die irgendwie in Verdacht hatte und habe dann festgestellt, die zieht ja weiterhin von meinem Server und die haben im Prinzip meine Login-Daten für mein E-Mail-Konto bei sich gespeichert, ohne dass ich da irgendwie eine DSGVO-Zustimmung gegeben habe, und ich habe das dann, dieses Ziehen von meinem Server, die haben halt das sind 10 Gigabyte in dem Mail-Postfach, aber die haben am Tag 100 Gigabyte gezogen, die waren weiter auf deren Server gespeichert und ich konnte das im Prinzip nur beenden, indem ich mein Mail-Passwort geändert habe. Und so schnell kann das passieren, dass im Prinzip jemand die Kontrolle über deine komplette Kommunikation hat. Und wenn er einen Mail-Zugriff hat, dann kann er natürlich auch Passwort-Zurücksetzen-Funktionen einfach benutzen und sich dann überall Zugriff verschaffen. Und das war jetzt nicht ersichtlich, als ich die E-Mail-App installiert habe, dass die das irgendwie lokal auf deren Server noch speichern und verarbeiten. Von daher halte ich jetzt als technisch versierter Benutzer sowas immer für sehr gefährlich. Ich kenne aber auch den Film Idiocracy und kann jetzt nicht wirklich für die Menschheit sprechen, wie sich das entwickelt oder wie weit der einzelne Benutzer da denkt, wenn er sich so einem General-Login-Allianz irgendwo anschaut. Ich würde es vermutlich nur für weniger wichtige Sachen tun und zum Beispiel nicht für mein Bankkonto oder so. Den Sinn dahinter verstehe ich, ja, aber solange dadurch nicht wirklich mehr Nutzen für die User geschaffen wird Und zwar nicht nur im Sinne von, ich muss nicht überall mein Passwort eingeben, weil dafür gibt es andere Technologien. Also um in Zukunft nicht mehr auf jeder Seite per Passwort identifiziert zu werden, gibt es ganz andere Geschichten. Wenn jetzt der Hintergrund der Entwicklung von so einer, das ist ja auch wieder eine Zwischentechnologie, von so einer Login-Allianz nur darin besteht, Tracking zu ermöglichen, dann ist, glaube ich, der Ansatz falsch, weil der Ansatz muss sein, irgendwas für den User zu schaffen. Und ich würde mich jetzt daran nicht beteiligen, es sei denn, den Kunde lässt es bei mir programmieren und ja, okay, dann muss man das auch mal umsetzen. Aber ansonsten, ich kann das nicht befürworten, ich würde das selbst nicht nutzen. Wenn es fürs Tracking irgendwelche Vorteile bringt, okay, aber es ist halt auch wieder, muss man bedenken, wenn man sich so einer Login-Allianz anschließt als Merchant, als Advertiser, dann kauft man sich halt in das nächste Datensilo ein und ist halt nicht mehr nur von Facebook-Traffic und von AdWords-Traffic abhängig, sondern in Zukunft auch noch das eigene Tracking in die Hände von jemand anderes zu geben. Vielleicht bin ich dazu idealistisch und man kann mit viel Geld alles kaufen, aber also das wäre jetzt kein Ding, wo ich mein Geschäft nochmal an jemand anders binden würde, also noch an eine dritte Partei.
Gut, aber was wäre denn die Alternative, wenn E-Privacy kommt? Es würde ja bedeuten, dass so gut wie keine personalisierte Werbung mehr möglich wäre. Das heißt, wir werden zurückversetzt ins Mittelalter und man findet auf Webseiten irgendwelche Banner, die eigentlich überhaupt nicht meine Zielgruppe ansprechen. Das kann ja eigentlich auch nicht die Lösung sein.
Naja, das ist ja immer die Sache, ob ich das Retargeting brauche. Oder eben Programmatic Advertising benutze. Das ist natürlich nur ein Kanal. Man kann ja bei Facebook oder bei anderen Großpublishern kann man ja auch die Zielgruppe definieren, weil die haben ja diese Daten über ihre eigenen User. Ne?
Was sind wir wieder bei Facebook und Google?
Ja gut, da kommt man ja heute leider gar nicht mehr drum herum. Affiliates brauchen das im Prinzip nicht, weil die wissen, was ihre Zielgruppe sind und richten dann entsprechend die Werbung personalisiert aus. Ich glaube, die einzigen, die das interessiert, sind Verlage.
Also ich glaube, dieses Thema Tracking, E-Privacy wird uns noch weiter verfolgen und ist meines Erachtens auch eines der Themen, die für die weitere Entwicklung des Affiliate-Marketings mit am wichtigsten sein wird. Also wie ändern sich weiterhin die Browser, wie geht es mit E-Privacy weiter? Es gibt ja auch schon Aussagen, dass erste Unternehmen in den USA kartellrechtlich gegen Google Chrome vorgehen, weil die eben sagen, das kann nicht sein, dass Google Third-Party-Cookies blockt und nur noch auf ihre eigenen User-Werbung ausspielt. Also es gibt auch solche Tendenzen. Aber ich glaube, das Thema wird uns weiterhin sehr stark verfolgen, wesentlich mehr als in den vergangenen Jahren. Was glaubst du denn jetzt als mit deiner langjährigen Erfahrung im Affiliate-Marketing, wie wird sich denn das Affiliate-Marketing generell so in den nächsten Jahren entwickeln?
Also das wird ein bisschen zersplitterter werden, auch wenn die Netzwerke das jetzt nicht gerne hören werden. Diese Private-Programme hat man einfach gesehen, dass die sehr individuell und schnell wachsen können und dann irgendwann nicht mehr auf externe Netzwerke angewiesen sind, weil auch Kunden oder Unternehmen von Axel Springer sind nicht mehr unbedingt bei Avon im Partnerprogramm-Netzwerk drin oder so, sondern haben auch ein Private. Das hat sich auch in den anderen Netzwerken so aufgebaut. Aber natürlich gibt es die Netzwerke weiterhin und die sind auch wichtig, um den kleinen oder den großen Pool an kleinen Publishern zu bedienen, die halt irgendwie Masterlockern über ihre 2000 Partnerprogramme brauchen. Also das Affiliate-Marketing entwickelt sich natürlich so, dass viel mehr individuell gemacht wird, gerade die Werbung, das heißt also das Werbemittel wird immer passender auf den Merchant zugeschnitten. Da gibt es halt spezielle Anfrageformulare, es gibt diese Funnels, die halt im Design des Affiliates bereitgestellt werden, als iFrame-Lösung, als Lösung mit CSS-Übernahme, also Design-Übernahme des Affiliates, wo dann ein Co-Branded drin ist, mit Partner-Domain und Co-Branding, Telefonnummer und so. Das läuft alles weiter und viele Publisher haben sich ja schon über die letzten 20 Jahre enorm professionalisiert. Also einige waren halt früher klein, sind jetzt riesengroße Unternehmen mit 20, 30, 40 Mitarbeitern geworden, sind immer noch Publisher, aber haben halt jetzt ein Portal. Und von daher, ich habe jetzt keine Glaskugel, ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber das, was ich aus der Vergangenheit für die Zukunft extrapoliere, ist, dass der Markt sich weiter professionalisieren wird, dass die kleineren Publisher größer werden, dass auch die Merchants mehr Expertise in-house für Affiliate-Marketing und für Partnerprogramme und natürlich die Akquise und Betreuung von Affiliates, auch Events für Publisher machen werden, um diese halt stärker und langfristig an sich zu binden. Und das ist, glaube ich, alles sehr nachhaltig. Und das, was irgendwie kurzfristig passiert, also wer irgendwie Werbung bei Facebook schaltet oder bei Google AdWords, also wenn man das einmal gemacht hat und da irgendwie sein Budget reinsteckt, dann wird man halt sein ganzes Unternehmerleben lang irgendwie das Budget in Google AdWords und Facebook stecken. Ja? Und dann hat man halt Budget und das andere ist Provision. Und mit Provision, finde ich, ist das angenehmer als mit Budget.
Ja, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, einmal über eine Stunde mit dir zu plaudern. Wer dich treffen möchte, du kommst ja auch am 11. November nach München zur Affiliate Conference. Warst du eigentlich schon mal auf der Conference?
Ja, ich war letztes Jahr auf der Conference. Ich habe mir immer eine von den beiden Veranstaltungen ausgesucht, die Networks, glaube ich. Die Networks ist ja die Abendsveranstaltung. Es gibt die Tactics, genau. Die Tactics in der Conference. Ich komme ja schon nach München, seit Thomas Hegenauer irgendwann 2002 oder so den ersten Affiliate-Manager-Stammtisch da gemacht hat, im Erbräu am Flughafen.
Genau, den habe ich damals übernommen und daraus wurde ja dann die Affiliate Networks.
Genau. Und diese Networks ist halt so meine Stammveranstaltung mindestens einmal im Jahr und jetzt inzwischen eigentlich die Tactics, die Conference, die Networks, das sind so diese Veranstaltungen, wo ich regelmäßig bin und wo man mich dann auch immer treffen kann.
Sehr schön. Ja, die Affiliate Conference wird ja dieses Jahr, wir nennen es immer die größte Affiliate Conference aller Zeiten, weil wir dieses Jahr eben nicht mehr im Unicorn sind, sondern im Hilton am Münchner Flughafen und dort dann die Möglichkeit haben, bis zu 500 Teilnehmer aufzunehmen. Also wird eine richtig große, tolle Veranstaltung. Und ja, wer dich treffen möchte, man kann dich doch treffen. Ich freue mich schon, wenn wir uns dann doch wieder persönlich sehen. Wir werden uns aber wahrscheinlich auch schon vorher sehen, weil wir haben zufälligerweise festgestellt, dass wir einen ähnlichen Musikgeschmack haben und beide auf Punkrock oder auf Deutschrock stehen. Das war auch eine neue Erkenntnis. Und ja, gibt's irgendwas noch, was du gerne den Hörern von Affiliate Music erzählen möchtest?
Ich finde das ganze Thema Affiliate Marketing nach wie vor spannend. Also das begleitet mich ja jetzt schon fast 22 Jahre. Und wenn man so konzentriert an einer Sache dranbleibt und sich nicht irgendwie verzettelt an was anderes, dann kann man da halt irgendwie zum Profi werden. Also nicht, dass ich es drauf angelegt hätte, aber das macht halt sehr Spaß. Und viel Spaß machen immer die Events, die von den Merchants gemacht werden, wo man dann als Netzwerkanbieter oder Technikanbieter auch mal die Affiliates kennenlernen kann, mit denen man sonst eher weniger zu tun hat. Und ansonsten halt immer der Kontakt mit meinen Affiliate-Managern und Managerinnen, die sehr viele tolle Ideen haben, die wir dann gemeinsam umsetzen, um so ein Partnerprogramm weiterzuentwickeln. Und ich freue mich eigentlich nur auf die nächsten Jahre. Ich weiß noch nicht, wie viel es jetzt werden, aber nächstes Jahr wird meine Firma im Mai dann 20 Jahre alt. Und im Prinzip nehme ich mir jetzt mal Zeit, bis dahin zu schauen, was ich dann die nächsten 20 Jahre anfangen werde. Aber ich werde der Affiliate-Branche auf jeden Fall treu bleiben. Ich denke, das ist genau mein Weg.
Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Ich glaube, das war auch eines der längsten Interviews, was wir bisher auf Affiliate Musics hatten, mit einer Stunde 13 Minuten. Jan, ich danke dir recht herzlich für deine wertvolle Zeit, wünsche dir weiterhin alles Gute und ja, wünsche dir noch eine schöne Woche.
Sehr schön, Markus. Wünsche ich dir auch und ich freue mich, dich dann hier in der Waldbühne in Berlin zu sehen. Alles Gute. Mach's gut.
Bis dann. Ciao.